Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 12. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Witten, it's a small town near Paris. Das war ein Satz, den einer unserer alten Geschäftsführer gerne verwandt hat, wenn er über Witten gesprochen hat, vor allen Dingen im Ausland. Wenn die Menschen wissen wollten, wo ist denn Witten eigentlich und welche Bedeutung hat Witten? Es hat sicherlich nicht die Bedeutung, die Paris für Frankreich hat, hat Witten nicht für Deutschland, aber um es ungefähr einzuordnen für Menschen in Übersee oder wo immer der gute Mann unterwegs gewesen ist, vielleicht keine so ganz schlechte Idee. Regionaler oder bezogen auf unser eigenes Land hat Witten ja nun auch nicht so die Bedeutung eigentlich. Wenn man an die Nachbarstadt Bochum denkt mit dem großen Opelwerk oder wenn man an die andere Nachbarstadt Dortmund denkt, wo gelegentlich eine Meisterschale hingeht, da ist zwischen Flensburg und Passau die Wahrnehmung von Bochum und Dortmund sicherlich größer als von Witten, weil hier auch nicht so solche Dinge passieren. Die Sportler kennen vielleicht, das hat unser Herr Kuhn ja auch schon mal erzählt, die Ringer in Witten. Aber es gibt doch eine Einrichtung, abgesehen von der Universität Wittenherdecke natürlich, die Witten schon auch über die Grenzen hinaus bekannt gemacht hat. Und das ist sind die sogenannten Wittener Tage für neue Kammermusik. Das ist eine Einrichtung, wo sich ein Festival, wo sich neue Komponisten neue Stücke vorstellen, 3 Tage pro Jahr. Und das hat in 2012 jetzt auch zum 44. Male stattgefunden. Und zum ersten Male auch mit Begleitung der Universität Wittenherdecke. Was da genau passiert ist und was da gemacht wurde, das erklärt mir mein heutiger Gesprächspartner, Juniorprofessor Christian Grüni. Dr. Christian Grüni, wollen wir das also alles zusammenbringen.
Herzlich willkommen. Privatdozent auch noch.
Privatdozent, Juniorprofessor Dr. Christian Grüni. Herzlich willkommen beim DKG-Podcast und Dankeschön, dass ich in deinem Büro sein darf. Wir sind nämlich heute mal auswärts unterwegs.
Ja, danke Martin, dass du mich hier mit mir dich unterhalten willst und mir die Gelegenheit gibst, ein paar Sachen zu sagen zum Thema Musik allgemein, zum Thema Wittener Tage und was wir mit denen zusammen machen oder gemacht haben. Erstmal, es war nicht das erste Mal, dass wir was mit denen zusammen gemacht haben, sondern ich glaube das vierte. Also es gab schon mehrfach Tagungen, okay, die wir gemeinsam mit denen veranstaltet haben. Mehrmals hat das Ingrid Allwart mit mir zusammen organisiert, als sie noch hier war. Das war die ehemalige Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Phänomenologie der Musik. Und das, dieses Jahr habe ich das zweite Mal, habe ich es organisiert alleine. Und die Idee ist eben tatsächlich, wenn es hier sowas gibt wie ein nicht nur regional, auch nicht nur national, sondern international renommiertes Festival für neue Musik und gleichzeitig einen Lehrstuhl für Phänomenologie der Musik und dann auch noch einen Juniorprofessor, der sich mit Musikästhetik beschäftigt, was läge näher, als das irgendwie zusammenzubringen und da was zusammen auf die Beine zu stellen. Und das haben wir dann eben versucht, in Form einer Tagung zu machen, die an die Wittener Tage anschließt, also beziehungsweise die eben vor den Wittener Tagen stattfindet und wo man dann gemeinsam mit den Teilnehmern zum Eröffnungskonzert gehen kann. Und es waren eben beim letzten Mal schon und diesmal auch Leute auf der Tagung vertreten, die dann auch was am Festival hatten, die am Festival teilgenommen haben als Komponisten oder in welcher Funktion auch immer.
Jetzt hast du gerade schon so im Nebensatz gesagt, dass du im Lehrstuhl, hast du den Lehrstuhl für Phänomenologie der Musik oder
nein.
Du bist da tätig als Professor für Ästhetik der Musik.
Nicht mal das.
Okay.
Nicht mal das. Es ist so, dass ich habe eine Juniorprofessur für Philosophie, Schwerpunkt Ästhetik und Phänomenologie. Also Ästhetik wäre sozusagen der inhaltliche Bereich, Phänomenologie eher der methodische. Und ich arbeite seit vielen Jahren mit Elmar Lambson zusammen und der hat den Lehrstuhl für Phänomenologie der Musik. Und da Elmar jetzt auch seit vielen Jahren beurlaubt ist von diesem Lehrstuhl, aber gleichzeitig hier trotzdem noch als Gast Lehre macht, also er ist sozusagen Gast zu Gast bei sich selbst, weil er Präsident der Musikhochschule Hamburg ist, ist die Arbeit des Lehrstuhls dadurch etwas, sagen wir mal, etwas beeinträchtigt. Es gibt einen Mitarbeiter, Alexander Gurdon, der als Nachfolger von Ingrid Allwart hier arbeitet und mit dem zusammen habe ich die Sachen auch gemacht jetzt. Und genau, also das heißt, warum ich jetzt mit dem Lehrstuhl zu tun habe, das hat einfach nur mit meinen persönlichen inhaltlichen Interessen zu tun und mit dem Kontakt und der Zusammenarbeit mit Elmar.
Jetzt in meinem Kopf haben Philosophen ja eher so lange Rauschebärte, sind ältere Herren meistens, die manchmal auch in irgendwelchen Fässern liegen und sich über die Sonne beklagen. Du bist aber jetzt gerade Juniorprofessor, also ein Junior, der Philosoph ist. Wie bist du das eigentlich geworden? Was ist dein Werdegang?
Du meinst, zur Philosophie gekommen oder Professor geworden? Oder?
Ja, also ich las, du bist, hast in Bochum und Prag und Berlin studiert. Das ist ja schon mal eine interessante Richtung sozusagen. Hast auch in Prag gearbeitet. Kannst du Tschechisch sprechen?
Ich kann so leidlich Tschechisch sprechen. Also es ist so, dass in dem einen Jahr, wo ich da war, ich mich so gut es ging bemüht habe, die Sprache irgendwie zu meistern. Das war, die ist nicht ganz einfach, wie man sich denken kann. Und vor allem, wenn man sich dann noch viel in deutschsprachigen Kontexten bewegt, wie in dem Verlag zum Beispiel, wo ich da gearbeitet habe, dann das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Aber ich kann Zeitung lesen und ich kann mich einigermaßen unterhalten.
Mhm. Ja. Dann bist du aus der Stadt, wo die wo die goldene Stimme herauskommt, dann in den tief in den Westen, wo die Sonne verstaubt gekommen, nach Witten oder Bochum, sagen wir mal, jetzt über Herrn Grönemeyer mal so ein bisschen verbiegen. Wie bist du denn hier nach Witten gekommen eigentlich? Was hat denn die Verbindung da gebracht?
Ich bin aus Bochum weg, also ich habe in Bochum ja angefangen zu studieren, das hat er gerade schon gesagt, dann nach Prag und dann war eigentlich der Plan, eben nach Berlin zu gehen mit meiner Freundin zusammen, die allerdings dann als, die auch Philosophie studiert hat, die allerdings dann, als wir zusammen in Prag waren, irgendwie der Hafer gestochen hat und die dann sich in Witten für Medizin beworben hat und dann hier auch Medizin studiert hat.
Mhm.
Und ich bin mitgekommen, habe hier, das heißt, ich bin erstmal nicht mitgekommen, sondern bin in Berlin geblieben und habe aber dann Kontakt hier zu verschiedenen Leuten an der Fakultät bekommen, aufgenommen und habe dann, als ich noch studierte, bin ich als Stipendiat ans Kulturwissenschaftliche Institut in Essen, war dann halt schon in der Gegend sozusagen und habe dann zu Promotionszeiten, habe ich in Bochum promoviert, habe ich hier einen Lehrauftrag gehabt für ein Seminar und habe dann, als ich promoviert war, eine Stelle hier bekommen, auf die ich mich beworben hatte als Mitarbeiter erstmal. Mhm. Das war so der Weg. Und dann habe ich eine Juniorprofessur gekriegt.
Ja, also ganz normal sich beworben und versucht, hier Mitarbeiter zu werden. Und dann aber Juniorprofessor, also vielleicht die für alle die jetzt diesen akademischen Gepflogenheiten jetzt nicht so ganz nahestehen. Also üblicherweise ist ja der Werdegang, man macht ein Studium zu Ende, also früher war es meistens ein Diplomabschluss oder heute ist es dann ein Master, der als höchste Hochschulzertifizierung gilt und dann kann man weitermachen, dann kann man promovieren, also auf einen Doktortitel hinarbeiten. Nach der Promotion, wenn man also seinen Doktor vor dem Namen hat, gibt es das Verfahren der Habilitation, aus dem man dann als Privatdozent hervorgeht, dieses PD, was manchmal vor dem Namen steht, Privatdozent. Und das gibt einem die Befähigung, zum Professor berufen zu werden. Also Professor kann man nicht aus eigener Kraft werden, sondern das wird man letztendlich dann, wird man gerufen. Juniorprofessoren weichen jetzt von dieser Karriereleiter ein Stück weit ab. Das ist ja so etwas, was noch nicht ganz so alt ist, was die Politik sich ausgedacht hat, um mehr Professoren zu generieren, Fragezeichen. Ist das der Grund?
Was ist der Grund eigentlich? Also das ist so, dass es vor einigen Jahren eben zuerst mal die Habilitation als zwingende Voraussetzung für eine Professur abgeschafft worden ist. Und im Zuge dessen und in eins damit wurden eben diese Juniorprofessuren geschaffen. Die Idee dahinter war erstmal jungen Nachwuchswissenschaftlern nach der Promotion die Möglichkeit zu geben, schon mit voller Verantwortung und vollen Rechten sozusagen in den Professorenstatus aufzurücken, allerdings auf Zeit für 3 oder dann mit Verlängerung 6 Jahre. Und das Arbeitsverhältnis, was sie dann da haben, ist eben nicht das gewesen, was vorher üblich war für Postdocs, also für Leute, die ihren Doktor gemacht hatten, nämlich das als wissenschaftlicher Assistent. Die waren immer noch einem Professor zugeordnet und die mehr geht, für mein Fach kann ich das nicht bestätigen, dass es vielfach so war, dass die eben, obwohl sie schon promovierte Wissenschaftler waren, bessere Handlanger ihrer Professoren waren und die Vorstellung eben der Juniorprofessur ist, man gibt den Leuten frühzeitig reale sozusagen Bedingungen in der Lehre, reale Verantwortung der Mitwirkung und so weiter, um sie dann zu Professoren heranzuziehen, also zu Vollprofessoren sozusagen. Deswegen gibt es dann da, sollte es immer die Möglichkeit geben, dass der Tenure-Track-Stelle, also das ist eben diese amerikanische Bezeichnung, also Tenure heißt eine Festanstellung als Professor und Tenure-Track ist sozusagen die Spur, die darauf zuführt. Das heißt, die Möglichkeit, dass nach der Junior-Professur dann das Ganze umgewandelt wird in eine reguläre Professur. So, faktisch kann man sagen, ist das Modell, naja, gescheitert will ich nicht sagen, aber es hat sich auf jeden Fall nicht durchgesetzt. Also es gibt weiterhin die Habilitation, es wird auch weiterhin fröhlich habilitiert, habe ich ja selber auch getan. Es ist de facto auch so, dass die allerwenigsten Juniorprofessoren nach dem Ablauf der 6 Jahre umgewandelt werden in reguläre Professuren. Also das heißt, da gibt es jetzt mehrere unterschiedliche Qualifikations- und Arbeitswege, die irgendwie parallel zueinander verlaufen. Und die Juniorprofessur ist eben einer davon.
Das heißt, du hast auch richtig habilitiert. Du hast also auch den PD dann noch vor dem, den habe ich gerade unterschlagen, genauso wie den Doktortitel. Entschuldigung. Also das, ich hab, war jetzt von dieser Juniorprofessur-Etikettierung war ich so geblendet, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Also du bist jetzt quasi zweigleisig dann unterwegs. Also auf dem Standardverfahren oder auf dem historisch hergebrachten Verfahren und einmal gleichzeitig auf dem neuen. Und beides mündet dann letztendlich irgendwann in diese Vollprofessur. Ja,
also es hätte das formal nicht gebraucht, mich zu habilitieren. Es ist nur so, dass in den Berufungskommissionen natürlich habilitierte Kollegen sitzen, die dann auch vielleicht mal danach gucken, ob dann jemand sich habilitiert hat oder nicht. Im Übrigen war es so, dass ich an einem Buch geschrieben habe, an einem zweiten, und es dann irgendwie klar war, das ist eben meine Habilitation. Mhm. Das ist ein größeres Buchprojekt im Fach der Philosophie. Warum soll das nicht eine Habilitation sein? Und ich dachte mir, schaden kann es nicht.
Bestimmt nicht. Ja. Was ist denn eigentlich der Reiz an der Philosophie? Wie kommt man denn so als junger Mensch dazu, sich der Philosophie zuzuwenden?
Um Gottes Willen.
Ja, ich meine, es ist ja nicht gerade, was will man sonst, wäre ein Feuerwehrmann oder Lokomotivführer oder so. Wann hat sich denn dieser Wunsch eigentlich bei dir kristallisiert?
Tja, schwierige Frage. Also ich hatte Philosophie schon in der Schule. Das ist in Nordrhein-Westfalen, gehört ja zu den Ländern, wo Philosophie in der Oberstufe schon lange angeboten wird. Mittlerweile gibt es das ja auch sogar in der Unterstufe schon als praktische Philosophie, als Ersatz für Religion oder auch als eigenständiges Fach. Also ich hatte es damals von der 11 bis zur 13. Und das hat mir, ja, wie soll ich sagen, also es ist mir irgendwie in der Art meines Denkens sehr entgegengekommen. Ja. Vielleicht so. Ich habe dann allerdings mich lange mit der Frage rumgeschlagen, ob ich das tatsächlich machen soll, ob ich überhaupt studieren soll. Habe da auch lange gezögert und es nicht getan. Habe dann irgendwann angefangen, Philosophie zu studieren und habe da weiter eigentlich gehadert mit diesem Philosophendasein. Und ich würde auch immer sagen, Philosophie alleine tut es irgendwie nicht. Also nicht im Sinne von, die ist nicht gut genug oder die ist nicht vollständig, aber sie hat es einfach, sie sollte sich mit Gegenständen beschäftigen. Sie hat keine eigenen Gegenstände sozusagen, sondern sie muss ihre Gegenstände eben aus der Welt nehmen. Und das sind immer Gegenstände, mit denen andere sich auch beschäftigen. Also wenn es bei mir jetzt die Kunst ist und die Musik, vorher habe ich mich mit Schmerz beschäftigt, da so ein Grenzgebiet zur Medizin, dann sind das natürlich Themen, wo sich andere Wissenschaften auch zuständig fühlen. Und das heißt eben immer, dass man mit diesen anderen Wissenschaften auch irgendwie Kontakt aufnehmen muss, dass man mit denen irgendwie sich auseinandersetzen muss. Und das heißt aber auf der anderen Seite, dass man nicht Wissenschaftler ist in diesen Bereichen, sondern dass man eben Philosoph ist, der das Ganze auf eine andere Weise, vielleicht auf eine grundsätzlichere Weise nochmal reflektiert. Und dieses grundsätzliche Reflektieren von Fragen und Problemen, das kommt mir irgendwie, ich weiß nicht, vom Temperament her entgegen oder keine Ahnung. Also mein Kollege Bernd Niggemann, der gar nicht von hier ist, sondern aus einer ganz anderen Fakultät, hat mal irgendwann das, was der Akademiediskurs, was ja hier mal eine Pflicht Veranstaltung war, die alle Leute, die sich habilitieren oder promovieren wollten, absolvieren mussten, nämlich einen Vortrag halten aus einem Bereich, der nicht ihr eigener ist. Also Bernd hat das zusammengefasst, was seiner Meinung nach das ausmachte, einen guten Akademiediskurs zu halten. Er hat nämlich gesagt, es geht ja um die Frage hinter der Frage. Und im Grunde ist das ein bisschen das, was die Philosophie macht sozusagen. Sie guckt sich schon die Frage an, aber sie guckt sich immer auch die Frage hinter der Frage an und macht sich nochmal Gedanken, was es denn eigentlich heißt, so zu fragen, in welchen Kontexten und wann und so. Ja, und warum das so ist, warum ich das gerne mache, das kann ich eigentlich auch nicht wirklich sagen. Es ist einfach so.
Wenn du sagst, du hast sogar gehadert, ob du studierst oder nicht, was wäre denn die Alternative gewesen damals?
Ja, ich habe überlegt, eine Lehre zu machen, Tischler zu werden, dieses und jenes sozusagen. Habe aber, habe mich rumgetrieben. Also ich hatte sozusagen es ist so ein bisschen so, als ob ich vor einem Tor ausgeharrt bin, ohne irgendwo anders reinzugehen und sozusagen, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe, dann doch durchgegangen bin. Ja, also ich habe auch Sachen, ich habe mal einen Geigenbaukurs gemacht, aber das waren alles nicht Dinge, bei denen ich das Gefühl hatte, das ist das, was ich machen will. Dabei bleibt's jetzt und daran hängt mein Herz.
Mhm. So, jetzt müssen wir nochmal zusammenfassen. Du bist jetzt also Juniorprofessor, habilitierter Doktor im Bereich Ästhetik der Musik.
Naja, Philosophie allgemein.
Also Philosophie.
Ja, das ist jetzt mein derzeitiges oder war mein letztes Thema, ja.
Das Thema Ästhetik der Musik oder Schmerz, das Thema kann sich wandeln, aber was bleibt dann als Kern? Die Philosophie bleibt dann übrig, sozusagen als Kern. Das ist, du kannst auch morgen eine andere Philosophie, also eine Richtung oder ein anderes Licht anmachen in dem Bereich Philosophie.
Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also ich meine, die Philosophie ist dann doch so in ihren, sowohl in ihren Themen, ihren Gegenständen, als auch in ihren Methoden, wenn man das so nennen will, so diversifiziert, dass niemand von sich behaupten kann, einfach mal eben den Bereich wechseln zu können. Also so einfach ist das nicht. Es ist, man müsste dann in dem neuen Bereich erstmal ziemlich dilettieren, muss man sagen. Also es war bei mir so, ich habe meinen Magister über Adorno gemacht und im Grunde sind die beiden Themen, sowohl die Musikästhetik als auch das Thema Schmerz, speisen sich aus dieser Beschäftigung mit Adorno, wenn man so will. Und sie speisen sich zweitens aus der Phänomenologie, weil das einfach eine wichtige Herangehensweise ist an beide Themen für mich. Und ich habe dann nach der Magister erstmal die eine Seite verfolgt, habe mich mit dem Schmerz beschäftigt und da war für mich eigentlich was zu Ende, als ich damit durch war und habe dann Ästhetik war immer schon ein Thema, was mich auch beschäftigt hat und womit ich mich beschäftigt habe und habe dann die Zusammenarbeit mit Elmar Lamson zum Anlass genommen, tatsächlich mich auf die Musik zu fokussieren und was auch ein Thema war, was mich lange begleitet hat, schon in Berlin, zum Beispiel bei Albrecht Wellmer in verschiedenen Seminaren und Kolloquien. Und bin dann da weitergegangen. Es ist jetzt ist die Musik mein Thema, aber die Kunst allgemein auch.
Kann man mit wenigen Worten erklären, was die Methode Phänomenologie ist?
Nein.
Können wir es denn versuchen?
Ist es ein
Gegenpunkt zu etwas anderem?
Ja, also Phänomenologie ist natürlich eine historische Methode erstmal, also ist eine historische Bewegung, die für die vor allem erstmal der Name Edmund Husserl einsteht, der Anfang des Ganzen war die logischen Untersuchungen, ein mehrbändiges Werk von ihm, was 1900 erschienen ist, und da kann man historisch natürlich eine Menge zu sagen, da ist noch eine Menge passiert, es ist alles andere als eindeutig, was das nun sein soll. Diese Phänomenologie wurde von unterschiedlichen Leuten sehr unterschiedlich verstanden. Paul Ricoeur hat schon, ich glaube, in den 50er Jahren gesagt, dass die Geschichte der Phänomenologie eine Geschichte der Husserl-Häresien ist. Also es hat eigentlich keine Schüler gehabt, sondern nur Ketzer produziert, die immer alles anders gemacht haben. Aber wenn man das so sozusagen griffig irgendwie und kurz versuchen würde zusammenzufassen, würde ich sagen, die Phänomenologie stellt weniger die Frage, was etwas ist, zum Beispiel der Schmerz oder zum Beispiel die Musik, als wie es ist, zum Beispiel Musik zu hören, zum Beispiel Schmerzen zu haben. Also Sie fokussiert sich auf das Bewusstsein für Husserl, ich würde sagen, und nicht nur ich natürlich, auf die Erfahrung. Also sie basiert sozusagen ihre Fragen immer auf einer Untersuchung der Erfahrung. Also wie ist es, Schmerzen zu haben? Und alle anderen, sagen wir mal, sie ordnet das, was andere Disziplinen dazu sagen, in den Kontext dieser Frage ein. Zum Beispiel eben jetzt beim Schmerz. Ich würde gleich dann doch lieber über Musik reden als über Schmerz, aber jetzt, um das anschaulich zu machen. Da gibt es natürlich in der Philosophie gar nicht so viel, aber es gibt eben in der Medizin, in der Psychologie gibt es natürlich sehr viel zum Thema Schmerz. Das muss nur perspektivisch nochmal ein bisschen anders angeguckt werden, wenn man es phänomenologisch anguckt. Nämlich die Frage, wie es ist, Schmerzen zu haben, lässt sich nicht dadurch beantworten, dass man irgendwelche neuronalen Mechanismen erklärt. Sie ist aber natürlich auch nicht unabhängig davon. Und interessanterweise ist es gerade beim Schmerz so, dass die Forschung, die sich mit neuronalen Mechanismen beschäftigt, auch irgendwann darauf gestoßen ist, dass sie es ohne Erfahrung eigentlich nicht machen kann. Und dass Schmerz was ist, was immer was mit einer persönlichen Geschichte und mit einer persönlichen Erfahrungswelt und mit Kontexten zu tun hat und dass sich das sogar noch im Neuronalen abbildet. Und dass man deswegen quasi immer in Bezug auf den Einzelnen gucken muss, wie es denn für den ist, Schmerzen zu haben. Und was es für den damit auf sich hat. Also da wäre sozusagen sowas wie eine Verbindung. Aber dieses Wie ist die, ist die phänomenologische Frage schlechthin, würde ich sagen.
Das habe ich jetzt wirklich noch nicht hundertprozentig verstanden, aber ich glaube, das ist auch, wie du gerade sagtest, üblich, dass man, wenn man sich neue Felder erschließt, erstmal rumdilettiert, weil man einfach nicht den Hintergrund hat, den man dann haben kann, wenn man sich über viele Jahre damit beschäftigt hat. Du sagtest gerade sehr schön schon, du möchtest gerne langsam zum zweiten Thema der Musik überschwenken. Das machst du selber auch? Bist du selber Musiker? Ich meine, Geigenbau hast du gerade angesprochen. Spielst du Geige?
Nee, Geige spiele ich nicht. Tun im Übrigen relativ viele Geigenbauer nicht. Soll man gar nicht meinen, aber ist so. Nein, ich spiele Gitarre, habe lange im Chor gesungen und dilettiere auf der Klarinette.
Mhm. Ja. Genau. Und so, jetzt sind wir also hier am, um das vielleicht auch nochmal ganz sauber aufzudröseln, wir sind am Lehrstuhl für Phänomenologie der Musik. Phänomenologie haben wir gerade versucht kurz zu erklären, das ist also die Frage nach dem Wie. Musik, da gehen wir mal davon aus, das ist jetzt allgemein bekannt. Und dieser Lehrstuhl ist besetzt von Elmar Lamson, der aber gerade in Hamburg ist. Der ist jetzt nicht hier, hat aber trotzdem hier den Lehrstuhl und der du bist sozusagen der...
Ich bin Kooperationspartner. Wir arbeiten einfach viel zusammen und ich bin in dem Bereich unterwegs. Deswegen sind viele der Aktivitäten des Lehrstuhls, an denen bin ich beteiligt.
Ja, der also so in Witten der Hauptansprechpartner für den Lehrstuhl dann ist.
Das wäre eher, würde ich mal sagen, der Mitarbeiter Alexander Gordon. Aber ich bin derjenige, der jetzt da zum Beispiel diese Tagung da wesentlich mit Alexander durchgeführt hat. Mhm.
Und doch diese Tagung, sie war nicht das erste Mal, dass die Universität mit dem Festival für neue Kammermusik zu tun gehabt hat, wie ich ursprünglich gesagt hatte, hast du mich ja korrigiert. Aber es ist schon erstaunlich, dass dieses Festival zum 44. Mal stattfindet. Die Uni in Witten auch schon seit wie vielen Jahren sind wir jetzt hier, 20 Jahren den Standort hat und es dann doch relativ wenig Berührungspunkte bisher so gegeben hat. Also es ist eigentlich gut, dass es, du hattest mir auch erzählt, dass es das erste Mal ist, dass so wirklich versucht wird, oder korrigiere mich, dass Leute von der Universität dorthin gehen und dort Veranstaltungen machen. Habe ich das falsch verstanden? Ja, ich sehe es an deinem Gesicht.
Kann man so nicht sagen, nee. Also wir haben das jetzt das zweite Mal schon gar nicht an der Uni gemacht, sondern im Haus Witten, in diesem wunderbaren Otto-Schott-Saal. Der eben auch ein, also das Haus Witten, das ist eben auch ein Veranstaltungsort der Wittener Tage. Mhm. Das heißt, es findet quasi direkt im Kontext des Festivals statt und sind immer also Philosophen, Musikwissenschaftler, Musiker, Komponisten eingeladen gewesen. Und dieses Jahr war dann doch Marc-André war natürlich, genau, der hatte ein Stück, der war auf dem Podium hinterher. Und letztes Jahr war es Hans Zender, der ein großes Stück da hatte, der saß auch auf dem Podium. Und da geht es halt, ja, geht darum, sozusagen dann einen inhaltlichen Austausch genau zwischen diesen unterschiedlichen Disziplinen auch zu pflegen. Ich würde gerne einmal ganz kurz noch zurück auf was du gerade gesagt hast, nämlich Phänomenologie. Es ist noch relativ unklar. Musik wissen alle, was damit gemeint ist. Das wäre genau das ein Ansatzpunkt auch für eine phänomenologische Frage. Ach ja? Und was genau ist das? Also natürlich weiß genauso jeder, was Musik ist, wie jeder weiß, was Schmerz ist. Aber sag mal, was es ist und was es damit auf sich hat.
Okay.
Da fängt es nämlich an, schwierig zu werden. Muss man nicht tun. Man muss diese Frage natürlich nicht stellen. Man kann auch einfach Musik hören oder machen. Aber sie ist schon auch nicht uninteressant.
Ja, ich kenne das aus dem Bereich der Medizin, wo dann versucht wurde, früher mal eine positive Definition des Begriffes Gesundheit herzustellen. Ja. Also ist Abwesenheit von Krankheit, aber das ist natürlich keine Selbstständigkeit. Sondern hängt immer davon ab, dass etwas anderes nicht da ist. Aber was ist denn die Gesundheit als solches? Wahrscheinlich, ja, es ist genauso schwierig, Musik zu definieren. Jeder hat irgendwie eine Vorstellung davon, wo sie ihm begegnet und in welcher Form, aber was jetzt Musik als solches ist. Ja. Also ich muss ja erstmal sagen, aufmerksam geworden bin ich auf diese Veranstaltung, vor allen Dingen über das Plakat. Das ist ein sehr schlichtes, weißes, großes Blatt Papier, A3 habe ich jetzt hier vor mir liegen. Oben drüber steht Musik als Material. Dann drei Begriffe, die heißen Bearbeitung, Sampling und Bricolage. Wobei ich mit Bricolage schon wieder Probleme habe, muss ich mir gleich erklären lassen. Darunter steht dann, was es ist und welche Menschen daran teilnehmen. Und auf der linken Seite ist eine Reihe von Werkzeugen aufgelistet. Ein Schraubendreher, ein Hammer, ein Schraubenschlüssel, eine Bohrmaschine und unten drunter eine Stimmgabel. Also da wird ganz klar ein Kontext hergestellt zu Werkzeugen. Und es wird also Musik mit Werkzeugen in Verbindung gebracht und auch als Material bezeichnet. Also es ist etwas, mit dem man offenbar ja wie ein Maurer mit Sand und Steinen was machen kann. Jedenfalls wird die Assoziation aufgebaut dazu. Deswegen bin ich aufmerksam geworden und nahm an, dass es die erste Veranstaltung dieser Art ist. Das ist ja offenbar nicht der Fall. Was ist denn bitte Bricolage, wenn ich es überhaupt richtig ausgesprochen habe?
Ja.
Tricolore kenne ich, ist eine dreifarbige Flagge, aber was ist denn Bricolage?
Bricolage heißt erstmal einfach Bastelei. Bricolage ist ein Begriff, den Claude Lévi-Strauss in die wissenschaftliche Diskussion eingeführt hat, in seinen Versuch, dem mythischen Denken nahezukommen. Und die Idee dabei ist eben, dass sozusagen mythisches Denken nicht etwas ist, was... Also es ist schon etwas, was sozusagen große Welterklärungsentwürfe fabriziert, was aber gleichzeitig immer mit dem umgeht, was so da ist und das einbaut und umstrukturiert, das mit vorhandenen Mitteln sozusagen umzugehen hat und sich daraus was zusammenbastelt. Also es ist so eine Art bastelndes Denken, was zwar grundsätzlich ist, was aber nie den Anspruch hat, sozusagen alles zu durchdringen, alles wie geplant in ein System zu bringen, sondern immer dieses Moment hat von Heterogenem, was irgendwie miteinander in Zusammenhang gebracht wird, eben das, was so da ist, mit dem man dann irgendwie umgeht. Und warum, das erklärt schon so ein bisschen natürlich, was der Begriff da soll, vermute ich mal, im Untertitel von Musik als Material. Also das Plakat erstmal, das hat Alexander gemacht, Alexander Gurdon, sehr schön quasi illustriert und gleichzeitig in eine bestimmte Richtung gelenkt von den Assoziationen her. Material ist ein Begriff, der in der Musik seit, sagen wir mal als Problem schon länger eine Rolle spielt. Damit würde sich wiederum der Name Adorno wesentlich auch verbinden. Aber erstmal ist es ein ganz offensichtliches Problem, in Bezug auf Musik von Material zu sprechen. Also man kann, wenn man sagt, was ist das Material des Bildhauers? Naja, zum Beispiel Stein. Ne? Dann nimmt er Stein und nimmt dann Meißel und einen Hammer und macht da was draus. Oder er nimmt Ton und formt da was draus. Was ist das Material des Malers? Das ist eine Leinwand und Farben. Mhm. Was ist das Material des Musikers? Keine Ahnung, schwierig. Also Luft, nee, aber er nimmt nicht Luft und baut was aus Luft. Sind es Instrumente? Na, er macht auch nichts aus den Instrumenten. Was ist es denn bitte aber? Mhm. Und Adornos Idee ist erstmal zu sagen, naja, Moment mal, also Material heißt in Bezug auf Kunst nie nur Stein und Ton und Farbe, sondern es heißt immer auch Formen. Also man nimmt auch Formen als Material. Man arbeitet mit dem, was sozusagen die Kunst produziert hat, bereits. Und bearbeitet das und arbeitet es um und macht etwas damit. Und was die Kunst bisher produziert hat, ist eben nicht, nicht einfach nur Beton oder Quatsch, Beton, Marmorklötze, sondern es sind bestimmte Formen, es sind bestimmte Weisen der Darstellung, bestimmte Darstellungsweisen. Das lassen wir es vielleicht einfach mal dabei. Und das trifft auf die Musik natürlich auch zu. Die Musik hat einen Ton, nicht nur eins, hat mehrere Tonsysteme, die dann irgendwann auch überwunden oder verlassen worden sind. Sie hat bestimmte Instrumentierungsweisen, sie hat bestimmte Satztechniken, hat bestimmte Formen, sowas wie Sonatenformen, Fugenformen oder so. Und all das ist etwas, mit dem Komponisten arbeiten, mit dem sie umgehen und in dem sie sich bewegen sozusagen. Und das könnte man auch als Material beschreiben. Das ist eine andere Form von Material als Stein. Wenn man es so allgemein fasst, gilt das eben auch für den Bildhauer, dass er diese Form von Material hat. Und das ist eben auch nicht, er kann eben auch nicht zu allem greifen. Also wenn jemand plötzlich anfangen würde, heutzutage, realistische, was auch immer das heißen mag, Marmorskulpturen zu machen, à la Michelangelo, würde es eher schon etwas merkwürdig angeguckt werden. Also das heißt, da hat sich auch was getan quasi am Material und an dem, worauf man eigentlich zurückgreifen kann. Heute, jetzt zurückgreifen kann. Der Marmor hat sich nicht verändert, aber was das heißt, mit Marmor zu arbeiten und wie man mit Marmor arbeiten kann. Und all das ist sozusagen auch, kann man als Material beschreiben und ist als Material beschrieben worden.
Kann man das mit dem Begriff Regelwerk irgendwie fassen? Ich meine, wenn man so an Jura denkt, da ist ja nun auch nichts. Juristische Texte werden verfasst, das Papier, auf dem sie stehen, ist ja nun nicht das Gesetz, sondern das Gesetz ist so irgendwie das nicht Fassbare, was da drüber liegt. Das ist ähnlich wie bei der Musik. Das Notenblatt selber ist nicht das, sondern die Wirkung, die Aussage ist das, was wichtig ist.
Ja, Regelwerk ist insofern, ein Regelwerk gibt es auch sicherlich, aber ein Regelwerk ist kein Material. Sondern Regelwerk ist das, wenn es das tatsächlich als Unbefragtes gibt, dann ist das etwas, in dem man sich bewegt. Dann ist das, ne, das sozusagen, was jetzt kann man noch unterscheiden zwischen konstitutiven und regulativen Regeln. Also konstitutiv heißt Regeln, die das hervorbringen, was man tut. Also zum Beispiel ein Tonsystem oder sowas Konstitutives. Also ohne die Töne in ihrem Tonsystem kann ich nicht mal anfangen. Mhm. Es gibt dann aber auch was Regulatives, wie jetzt in der Jurisprudenz, wo gesagt wird, das darf man nicht. Was die Leute tun, regelt die Jura nicht. Sie regelt nur, wo Schluss ist, sozusagen. Aber das, mit den Regeln wird erstmal nicht gearbeitet, so. Also wenn sie als Regeln da sind, sondern sind sie das es ermöglicht, dass ich arbeite und das mir sozusagen Grenzen setzt. Man kann auch ein Regelwerk zum Material machen, indem man sagt, ich gucke mir jetzt mal an, wie die Regeln hier funktionieren. Und reflektiere die. Ich stelle die zum Beispiel dar. Ich male nicht einfach perspektivisch, sondern ich stelle perspektivisch Malen dar, indem ich es verfremde, indem ich irgendwas damit mache. Und dann wird die Perspektive selbst zum Material, die eigentlich Jahre, Jahrhunderte lang nur eine Regel war, innerhalb derer man sich bewegt hat, die gelehrt worden ist, ne? Gab Professuren für Perspektive. Das muss man halt vernünftig lernen, diese Darstellungsform. Wenn das so ist, ist es kein Material. Material wird es in dem Moment, wo man es quasi und dann tatsächlich irgendwie zumindest metaphorisch so handgreiflich in die Hand nimmt und irgendwas damit anfängt. Es sich anguckt und sich fragt, was ist das hier eigentlich? Was kann ich damit tun?
Ja, ihr hattet also dort versucht, dieses Thema Musik als Material zu diskutieren. Also es sollten Vorträge und Diskussionen gehalten werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Teilnehmer. War das so eine Art Podiumsdiskussion, dass ihr da zu 8 auf dem Podium gesessen habt und unter euch gesprochen habt, das Plenum durfte zuhören? Oder war das so ein, wir sitzen im Kreis und jeder sagt was?
Naja, das waren erstmal Vorträge und dann gab es eine Podiumsdiskussion. Und die war natürlich, die wurde erstmal intern geführt, war dann aber geöffnet für alle. Also das Interessante daran war eben, dass die Leute aus unterschiedlichen Disziplinen kommen. Also wir haben einen Philosophen, hatte ich eingeladen, dann einen Komponisten und der theoretisch auch ziemlich bewandert ist, einen Musikwissenschaftler Und zwei Musikwissenschaftler. Und dann auf dem Podium dann nochmal den einen Komponisten Johannes Kreitler, der vorher auch einen Vortrag gehalten hatte, und Marc-André noch ein Komponist und Elmar Lambson eben als Lehrstuhlinhaber hier. Also das heißt, es war hoffentlich schon interessant, den Leuten einfach im Austausch zuzuhören. Mhm. Aber klar war das offen, für die Diskussion war offen für alle. Und am Anfang bildeten halt ganz, ganz normale Vorträge, wobei wir uns relativ, du hast schon gesagt, es waren nicht viele Leute, relativ viel Zeit genommen haben für Diskussionen eben. Weil es, also ich meine, jeder, der in der Wissenschaft tätig ist, kennt diese Tagung mit etwas überladenem Programm, wo sozusagen ein Vortrag den nächsten jagt, mhm, und man immer zu wenig Zeit für Diskussionen hat. Und wenn wir hier eine kleine Tagung machen zu den Wittener Tagen, sollten wir das nicht auch noch tun. Mhm. Das müssen wir nicht. Sondern wir sollten zusehen, dass wir den Austausch hier entsprechend angemessen pflegen können.
Wo ist denn die Idee für diese Veranstaltung eigentlich hergekommen?
Für diese spezifische jetzt mit dem, mhm, Thema? Naja, es ist so, dass die Wittener Tage als Festival natürlich nicht insgesamt unter einem Thema oder einem Motto stehen. Es gibt aber immer einen Komponisten oder eine Komponistin, der oder die gefeatured wird, der also eine besondere Rolle spielt, von dem oder der besonders viele Stücke gespielt werden. Und es gibt so ein bisschen manchmal oder vielfach sowas wie inhaltliche Schwerpunkte, die sich eher ergeben, als dass sie tatsächlich angezielt werden. Oder manchmal sind die auch in der Planung vielleicht schon drin. Das kann ich nicht beurteilen, wie Harry Vogt das macht. Aber auf jeden Fall, sobald da ein bisschen mehr klar ist, wer das ist und was da so im Spiel ist, haben wir uns eigentlich zusammengesetzt und werden das jetzt auch wieder tun, diese Woche schon zum Beispiel, und geguckt, was sind das für Themen oder was lässt sich aus den Konstellationen der Personen und dem, was sie tun, was für Themen lassen sich daraus vielleicht destillieren? Und was könnte was sein, wo wir gut dran anschließen können? Also was könnten Diskussionen sein, die wir hier führen, die gut mit denen zusammenpassen, die da jetzt kommen? Und es war dann diesmal so, dass da relativ viele Leute waren, die was mit Bearbeitungen zu tun hatten. Also mit dem, dass sie sozusagen ihre eigene Musik oder die Musik von anderen als Material genommen haben und mit der irgendwas angefangen haben. Mhm. Dass also eben nicht, also sozusagen, da ist nicht der Komponist oder die Komponistin vor dem leeren Notenblatt und fängt dann mit irgendwas an. Mit irgendwas fängt man nie an. Man hat immer eine Art von Material, ne? Darüber haben wir gerade gesprochen. Aber es ist natürlich eine andere Situation, wenn man sagt, ich nehme ein ganzes Stück, was schon da ist, und mache was mit dem. Dann hat man quasi dieses Stück in gewisser Hinsicht zum Material gemacht. Und das war der Ansatzpunkt dafür, diese Tagung zu machen. Und das schloss eben sehr gut in unterschiedliche Diskussionen an, die wir hier führen, und Sachen, die mich beschäftigt haben in den letzten Jahren.
Jetzt hat das ja, hier steht, von 10 bis 17.30 Uhr gedauert. Also es wurde die ganze Zeit über 7,5 Stunden lang diskutiert, oder hat auch jemand mal was vorgetragen?
Nee, wie gesagt, es war ein
Vortrag. Ich meine jetzt auch musikalisch vorgetragen?
Das haben wir überlegt, es wurden natürlich Sachen vorgespielt zwischendurch. Mhm. Wenn man über Musik redet, kann man nicht tun, ohne zwischendurch mal ein Beispiel zu bringen. Und diese musikalischen Beispiele sind eine tückische Angelegenheit. Also wenn man eine halbe Stunde oder auch eine Dreiviertelstunde, wie es hier war, jetzt Zeit hat für einen Vortrag, dann kann man gut Bilder zeigen, mhm, weil man Bilder stehen lassen kann und weiterreden. Mhm. Man kann, wenn man Musik vorspielen will, aber leider nicht weiterreden dabei, sondern da muss man immer aufhören, da muss man die Musik anmachen, und dann vergeht Zeit. Und wenn das, was man will, nicht das ist, einfach nur den Leuten sozusagen so ein kleines Schnipsel zu geben, dass sie so einen atmosphärischen Eindruck kriegen von irgendwas, dann muss man sich einfach auch ein bisschen Zeit nehmen. Dann muss man ein bisschen was Längeres vorspielen. Je mehr man vorspielt, desto weniger Zeit hat man vorzutragen. Mhm. Das ist immer ein Problem, ne? Also das heißt, und irgendwo da zwischen dem Mini-Schnipsel und dem ganzen Stück bewegen sich dann die Leute, wenn sie da mit ihren Vorträgen und ihren Tonbeispielen kommen. Selbst Musik, also ein kleines Konzert oder so da zu machen, das erschien uns übertrieben, weil es einfach eben direkt vor dem Festival ist. Also es gab mal irgendwann einen Beginn, der schon am Donnerstagabend war. Da gab es dann hier an der Uni auch ein kleines Konzert mit Nachwuchskomponisten. Es gibt immer noch so eine Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Uni Köln gemacht wird. Das sogenannte Labor, wo junge Komponisten, Kompositionsstudenten mit Komponisten, die da vertreten sind, zusammenarbeiten und unterschiedliche Sachen machen. Und das hat dann hier stattgefunden. Das, mhm, war dann aber auch schon sozusagen mit Teil der Wittener Tage oder so halbwegs Teil der Wittener Tage. Aber jetzt sozusagen dieses Riesenfestival nochmal anzureichern, dadurch, dass wir auch vorher noch ein kleines Konzert machen, das haben wir dann lieber gelassen. Also wir sind eben zusammen, 17:30 Verschluss, 18 Uhr ging es schon los. Ne? Da war schon das erste Konzert, 20 Uhr dann das große Eröffnungskonzert. Also so ein kleines Vorpräsentation war um 18 Uhr.
Ja, dann steht man dem anderen ja wahrscheinlich fast eher im Wege, wenn man da was Eigenes noch so drauflegt. Ne?
Ja, genau. Und man muss das Niveau auch erstmal, also sozusagen, man muss erstmal diese entsprechenden Interpreten müsste man erstmal kriegen, die da mithalten können. Wir haben schon sehr gute Leute hier. Nee, würden wir hinkriegen. Sorry, ich entschuldige mich bei allen, die hier sonst noch Musik machen, das würden wir schon hinkriegen. Aber es ist wirklich ein sehr hochkarätiges Festival, also muss man schon sagen.
Wie seid ihr denn da herausgegangen mit dem Gefühl, ja, das hat funktioniert, das ist aufgegangen, die Idee, oder hatte man so gedacht, ja, also hier 80% haben wir erreicht, aber beim nächsten Mal würde man das anders machen?
Naja, das ist vielschichtig die Frage. Also erstmal würde ich sagen, Tagungen gelingen eigentlich nie.
Aha.
Weil sie immer, jedenfalls interessante Tagungen gelingen nie. gerade Tagungen, die irgendwie interdisziplinär vorgehen, sozusagen, je enger man den Fokus hat und je mehr man ein klares gemeinsames Thema hat und Leute, die an dem gleichen Thema arbeiten, desto eher kann das funktionieren, desto besser funktioniert das als Tagung. Dass es interessante Vorträge gibt von einzelnen Leuten, die man mehr oder weniger anregend findet, die mehr oder weniger gut sind, das ist natürlich immer so. Nur was heißt es, dass eine Tagung funktioniert? Das ist ja die Frage. Mhm. Ne? Und ich würde sagen, gerade so eine Tagung wie die hier versucht ja, was in Gang zu bringen, was nicht selbstverständlich immer schon da ist. Und Leute ins Gespräch zu bringen miteinander, die nicht eh immer miteinander reden und unterschiedliche Perspektiven auf eine Sache zusammenzubringen. Das kann an einem oder auch an zwei Tagen eigentlich nicht gelingen. Man kann nur interessante Impulse rausnehmen und sozusagen, Wege und Möglichkeiten, die ganze Sache weiterzudenken oder weiterzukommen. Und hier jetzt auch das Festival, was dann direkt daran anschloss, vielleicht mit anderen, ich wollte gerade sagen, Augen zu sehen, das ist vielleicht nicht so der richtige Ausdruck, mit anderen Ohren zu hören. Das hat auch tatsächlich in dem Fall, war das frappierend. Da war nämlich einer dabei, also Johannes Kreitzer, hatte ich gerade schon mal erwähnt, Komponist, der jetzt nicht hier vertreten war, der sozusagen die Teilnehmer auf eine Weise sensibilisiert hat für Klischees, die fast beängstigend war, so dass man also hinterher im Festival saß und dachte, oh ja, ich weiß, wovon er redet. Ja, aber es eröffnet immer Perspektiven, und es ist, es war keine gescheiterte Tagung, es war aber auch keine gelungene Tagung in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, weil es sowas fast eigentlich nicht gibt.
Ja. Was waren das für Klischees? Kann man das, also musikalische Klischees, dass man Elemente wiedererkennt und sagt, aha, hier hat er ja quasi auf den Effekt hin komponiert
oder genau, so. Ja? Genau, also auf den Effekt hin oder auf was auch immer, aber also es wäre merkwürdig, wenn es in neuer Musik sowas nicht gäbe wie Klischees. Gibt's überall, ne? Mhm. Gibt's in allen Kunstformen, gab's auch zu Mozarts Zeiten, natürlich. Das ist halt die Frage, mit der sich Komponisten rumschlagen heutzutage, ist ja, wie soll ich überhaupt anfangen? Womit habe ich es überhaupt zu tun? Wie komponiere ich? Was sind Formen? Was ist Material, mit dem ich mich, auf was ich zurückgreifen kann? Und nach dem Zerfall sozusagen der verbindlichen Formensprache, also Sonatenform ist nicht mehr so richtig angesagt, Fugen auch nicht, Tonalität insgesamt, kann ja vielleicht mal irgendwann auftauchen, aber als Form gebendes Prinzip ist die einfach nicht mehr da für neue Musik. Das heißt, Komponisten haben ein Riesenproblem sozusagen, mit dem sie zu kämpfen haben. Und damit gehen die Leute dann eben sehr, sehr unterschiedlich um, das kann man sich vorstellen. Und sie greifen, sie produzieren und greifen zurück auf Klischees natürlich auch. Mhm. Und es war Impuls mit auskomponiertem Verklingen sozusagen, was Johannes da ins Spiel gebracht hat. Und da hat er dann so ein paar Beispiele für gebracht. Das ist tatsächlich dieses BAM! Was sehr eindrucksvoll sein kann, aber wenn man es zu oft gehört hat, denkt man, ja, alles klar, so macht man das. Hm.
Was ist denn die Triebfeder eigentlich von Komponisten, wenn sie sich hinsetzen und versuchen, neue Musik zu machen?
Ja, weiß ich, bin ich Komponist.
Ja, du redest mit ihnen.
Ich bin Philosoph. Die Triebfeder, also sagen wir mal so, ich kann die Frage, man kann sich die Frage natürlich selber auch stellen als Philosoph, als jemand, der tatsächlich im Prinzip ja auch in Bezug auf jeden Text von Neuem die Frage stellt, was mache ich jetzt hier eigentlich? Und warum mache ich dieses? Warum mache ich nicht irgendwas anderes? Warum mache ich überhaupt irgendwas? Warum höre ich nicht auf? Da gibt es pragmatische Antworten. Naja, man macht das halt. Das ist halt mein Beruf. Ich werde ja auch dafür bezahlt. Und die Uni möchte ja, dass ich forsche, was auch immer das in dem Bereich heißt. Aber das reicht als Antwort natürlich nicht aus. Ne? Also das heißt, man muss immer sich die Frage stellen, was jetzt? Und wie jetzt? Und warum jetzt dieses? Und warum nicht irgendwas anderes? Das ist für Philosophen oder Literaturwissenschaftler oder Soziologen oder so nicht anders als für Komponisten erstmal. Und du hast mich vorhin gefragt, wie ich zur Philosophie gekommen bin. Ich habe gesagt, na, irgendwie entspricht das meinem Temperament. Mhm. Also es ist, ich denke mir so, dass es für Komponisten so ein bisschen ähnlich ist. Also die Frage, warum man Komponist ist, kann man so beantworten, dass man erzählt, wie man da hingekommen ist. Aber das ist ja keine Begründung, sondern das ist die Schilderung eines Weges. Es hat was damit zu tun, dass man irgendwie sozusagen die Notwendigkeit verspürt, sich musikalisch auszudrücken. Irgendwas auszudrücken, sehr schwieriger Begriff, aber irgendwas musikalisch zu gestalten, weil man das gut kann und weil man da auch das Gefühl hat, was zu sagen zu haben und das irgendwie tun zu müssen. Und wenn man das nicht mehr hat und nur noch sozusagen im Betrieb funktioniert, dann sollte man es lassen, sowohl als Komponist als auch als Philosoph, würde ich sagen. Insofern, die Motivation wird sein, man muss es halt tun. Es muss halt gemacht werden. Es gibt halt Fragen, die gelöst, also jetzt für mich gesprochen als Philosoph, Fragen, die behandelt werden wollen, Probleme, die behandelt werden wollen, Diskurse, bei denen man das Gefühl hat, dazu muss ich jetzt aber was sagen. Musikalisch Probleme auch, zu denen man was sagen muss, Ideen, die man hat. Aber es sind vielleicht weniger Ideen im Sinne von irgendwelchen Inspirationen, die von Gott weiß woher kommen, als tatsächlich Probleme, mit denen man es zu tun hat. Und vielfach auch einfach dieses, da kommt Harry Vogt vom WDR und gibt einem einen Kompositionsauftrag für ein Kammerensemble für die Wittener Tage für neue Kammermusik. Da muss man es halt schreiben. Das wäre die pragmatische Seite.
Ja, ja. Ja.
Oder es lädt mich lädt jemand zum Vortrag ein, muss ich halt einschreiben. Ist so.
Ja, natürlich. Der muss natürlich zum Zeitpunkt X dann auch mal fertig sein und da muss irgendwie ein Teil vielleicht Bekanntes, ein bisschen Neues, etwas auf die Gegenwart Bezogenes enthalten. Also das ist ja wahrscheinlich so eine Mischung. Wir gehen jetzt implizit davon aus, dass wir von Komponisten sprechen, die sozusagen ihrer eigenen Ausdrucksmöglichkeit folgen und nicht sowas wie Auftragskompositionen für Filme beispielsweise, Filmmusik. Die werden ja auch komponiert, beziehungsweise ja, gesampelt wahrscheinlich jetzt teilweise auch, dass man eben Vorhandenes zusammenträgt. Da steckt doch wahrscheinlich nochmal ein bisschen eine andere Idee des Komponierens dahinter. Komponieren und Komponieren sind wahrscheinlich auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Oder ist das alles schon der gleiche kreative Prozess und die gleichen ähnlichen Dinge, die da im Hintergrund ablaufen?
Naja, es gibt, ich meine, erstmal kann man einen Unterschied machen zwischen sowas wie absoluter Musik, also das sind ja in der Regel auch Instrumentalkompositionen, die weder ein Programm haben, noch einen Text, manchmal gibt es Text, aber meistens nicht, noch irgendwas illustrieren wollen, noch irgendwas anderes haben, auf das sie sich beziehen, wie jetzt da den Film, sondern die einfach nur Musik sind und nichts anderes. Mhm. Und ist was, also diese Art von Musik versus sowas wie Funktionsmusik, dass man einfach sagt, da ist etwas, für das Musik gemacht werden muss. Das kann Musik zum Tanzen sein, die explizit dafür da ist, das kann Musik für einen Film sein, das kann Musik für ein Theaterstück sein, wie auch immer. Und da stellt sich natürlich die Frage dann nach dem dem Eigenrecht nicht unbedingt, aber dem Eigengewicht oder der eigenen Dignität der künstlerischen Gestaltung dann. Heißt jetzt Funktionsmusik Ist das sozusagen abwertend Gebrauchsmusik? Also ist letztlich Schrott? Ist es zweiter Klasse? Oder heißt das einfach nur, dass das Musik ist, die sich auf etwas bezieht und die irgendeine Art von Funktion hat, die irgendwas will, aber die natürlich trotzdem eine Gestaltung eigenen Rechts sein kann? Also bei einer Oper würde man ja auch nicht sagen, ja, das ist ja jetzt nur Musik, um irgend so ein Drama so ein bisschen aufzupeppen. Trotzdem ist es natürlich eine Musik, die es zu tun hat mit irgendeiner Handlung und mit irgendwelchen Charakteren, bei der man aber das Problem nicht hat, dass man sagen, das Problem nicht hat zu sagen, das ist hier keine Gestaltung eigenen Rechts. Und naja, für Filmmusik, man hat es halt mit dem Film zu tun, mit dem man sich irgendwie beschäftigen muss. Aber es ist natürlich eine eigene Art von kreativen Prozess in der Interaktion mit Vorgegebenem, mit dem man es da dann zu tun hat, der vielleicht genauso reizvoll sein kann und genauso anspruchsvoll sein kann, was vermutlich mal die meiste Filmmusik nicht unbedingt ist, sondern die bedient tatsächlich Klischees, und zwar eins nach dem anderen. Aber das ist ja nicht gesagt, dass es immer so sein muss. Im Übrigen, und bin ich eigentlich der falsche Ansprechpartner für solche Fragen, weil ich nicht Komponist bin, sondern Philosoph. Da kann man Komponisten trefflich zu fragen. Ich kann mir meine Gedanken darüber machen und ich kann da auch was zu sagen, aber eigene Erfahrung habe ich dazu natürlich nicht. Mhm.
Gibt es denn irgendwo für dich Grenzen für den Einsatz von Musik? Also wenn wir sagen, Musik als Material und wir sehen als Illustration einen Werkzeugkasten daneben, dann wird Musik ja irgendwie auch als Werkzeug eingesetzt. Einerseits für die künstlerische Auseinandersetzung, aber vielleicht auch andererseits auf eine andere Form von Wirkung. Du hast über Folter gearbeitet. Es gibt ja Folter mit Musik beispielsweise. Es gibt den Versuch, öffentliche Plätze durch Einspielen von Musik, von unliebsamen Gestalten freizuhalten. Am Hamburger Bahnhof wird da sowas Größeres gemacht. Und andere versuchen das auch zu übernehmen. Ich habe hier gesehen, eine Meldung, da heißt es, statt Kriminaltango, Beschallung mit Opern soll U-Bahnhöfe sicherer machen. Mhm. Also da wird Musik wirklich ganz als Funktion, beinahe als Waffe eingesetzt. Gibt es irgendwo Grenzen, wo du sagst, also da geht man eigentlich einen Schritt zu weit?
Naja, also wer das aus Hamburg kennt, da ist es ja so, dass da relativ dezent so leichte klassische Musik läuft, ne, wenn man aus dem Bahnhof rauskommt.
Es sollen schrillende Geigen sein, nee, habe ich gelesen.
Ist gar nicht schrill. Es ist gar nicht schrill. Es ist nur, es ist nachhaltig sozusagen, weil es einfach die ganze Zeit läuft und weil es alles grundiert, was da ist. Und sagen wir mal, gibt es Grenzen. Also das ist ja nicht kriminell und nicht verwerflich und es ist auch keine Folter, sowas zu machen. Ich finde es halt aus der Perspektive desjenigen, der sich mit Musik beschäftigt und vielleicht auch, dazu muss man sich nicht philosophisch mit Musik beschäftigen, sondern einfach nur Musik gern haben und sie schätzen, ist das schon schwierig, wenn Musik so eingesetzt wird, ne? Weil es natürlich überhaupt nicht um Musik geht. Also, ne, das kann man so nicht sagen. Es geht nicht um Musik als konkrete Gestaltung, also um dieses Stück, sondern es geht um Musik als etwas, gegen das man sich nicht wehren kann. Weil wenn es da ist, kann man sich nur die Ohren zuhalten, weil man läuft nicht in der Stadt rum und hält sich die ganze Zeit die Ohren zu. Also gegen das man sich erstens einfach rein akustisch nicht wehren kann, weil es da ist, weil man es hört. Gegen das man sich aber auch nicht wehren kann, weil es was mit einem macht. Weil es einen sozusagen in sich verwickelt, wenn man so will. Also die Musik bringt einen dazu, sie nachzuvollziehen. Und das ist das, was Musik hören heißt. Man vollzieht Melodien, man vollzieht Entwicklungen nach, mehr oder weniger detailliert, aber ein bisschen eigentlich immer, wenn man Musik hört. Und das Problem ist, dass man das quasi nicht lassen kann. Man kann nicht Musik, oder das kann man natürlich auch in einzelnen Fällen, aber in der Regel ist das schwierig, Musik einfach nur als Rauschen zu hören. Das ist so wie sich auf ein Buch konzentrieren, wenn neben einem jemand redet. Mhm. Man kann dem auch fast nicht zuhören. Und bei Musik ist es ein bisschen ähnlich, man kann fast nicht diese Musik hören. Selbst wenn sie leise im Hintergrund läuft, ist sie irgendwie da. Und sie ist eben nicht nur so da, dass da Autos da sind oder irgendein Brummen oder irgendwas anderes, sondern da man ist beschäftigt mit ihr sozusagen. So, Ich finde, dass irgendwie ist das, hat man das Gefühl, das ist irgendwie gewaltlos, weil ja da kommen keine martialisch gekleideten Wachmänner und schleppen die Leute, die da unerwünscht sind, weg. Aber gleichzeitig ist es auch perfide. Also es ist ein perfider Einsatz dieser kulturellen Gestaltung Musik. Und das kulminiert dann tatsächlich in dem Einsatz von Musik als Folterinstrument. Was letztlich, würde ich sagen, nicht anders funktioniert. Also da habe ich ja auch was zu geschrieben. Also das hat natürlich dann immer was mit Lautstärke auch zu tun. Also da wird nicht dezent Mozart gespielt, sondern da wird sehr laut zum Beispiel Metallica gespielt oder Drowning Pool oder Eminem oder so. Und es hat aber auch genau was damit zu tun, dass man dem quasi nicht entkommen kann, das zu hören, und zwar als Musik zu hören und mitzuvollziehen. Es prägt sich einem sozusagen ein und es brennt sich einem irgendwann richtig gehend ein. Also da sind Sachen verwendet worden wie die Titelmusik, also die wirklich fürchterliche Titelmusik einer amerikanischen Kinderfernsehserie, Barney the Purple Dinosaur. Wenn man das einmal gehört hat, denkt man, oh Gott, ist ja fürchterlich. Und wenn man das aber in voller Lautstärke einen ganzen Tag gehört hat, dann ist man sozusagen richtig beschädigt worden. Also da ist so richtig was passiert mit einem. Mhm. Genau, weil man sich diesem Nachvollzug dieses Stückes in seiner ganzen Idiotie nicht entziehen kann. Und da ist nun auf jeden Fall, ich meine, da brauchen wir nicht lange drüber zu diskutieren, ist natürlich eine Grenze überschritten von dem, was man darf. Das hat dann aber gar nichts mehr mit der Musik zu tun, das hat was mit Folter zu tun. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir es da tatsächlich mit Folter zu tun haben und nicht mit irgendwas, was eigentlich harmlos ist. Ist ja nur Musik, ne? So wie wenn die Nachbarn laute Musik hören, hahaha, ja, ist auch Folter, ja, ist auch nicht schön, das stimmt. Das kann auch wirklich enervierend sein, aber es ist trotzdem noch was anderes, wenn da tatsächlich das explizit so eingesetzt wird. Aber da muss man jetzt auch nicht glauben, dass Musik sozusagen das Schlimmste wäre, was den Leuten zustoßen kann. Das ist aber schon ziemlich schlimm, offenbar, wenn man den Berichten glauben darf von denjenigen, die sowas unterzogen worden sind. Also da haben sich ja dann auch Musiker zusammengetan und Initiativen gegen sowas gegründet. Die amerikanische Gesellschaft für Musikwissenschaft hat da ein Statement so abgegeben und so. Kann man sich ja vorstellen.
Ja, man wird ja Teil eines Systems, ohne dass man gefragt wird, ob man das Teil sein
und,
möchte.
Genau, und die Bands natürlich auch. Ne? Also Rage Against the Machine waren entsetzt, kann man sich auch vorstellen.
Kann man sich gut vorstellen. Was mir gerade so durch den Kopf geht auch, es ist ja manchmal so, gerade wenn zwei Menschen sich finden, in der ersten romantischen Zeit, da spielt ja Musik manchmal eine Rolle, und nach vielen Jahren sagt man, weißt du noch unser Lied? Und immer wenn das gespielt wird, erinnert man sich wieder an die Situation. Ob das auch auf der negativen Seite so funktioniert? Also wenn ich jetzt irgendwo in einer Situation bin, in einem Gefängnis oder so, und das wird, wenn auch nicht dadurch, dass ich das jetzt über den ganzen Tag mit voller Lautstärke zu hören bekomme, aber wenn es meinetwegen jeden Tag einmal gespielt wird, ich komme aus dem Gefängnis heraus und es ist meinetwegen ein populäres Stück, was ich auch im Fernsehen, wenn die Titelmelodie von irgendeiner bekannten Show läuft oder so, wenn es sowas wäre, immer wieder höre und mich, ob ich es will oder nicht, an diese Zeit erinnere. Mhm. Dass es doch so eine Art langfristige Wirkung, also über die Zeit der Haft oder sowas hinaus noch haben kann.
Klar.
Eine ganz tiefe, subtile Beeinflussung.
Ja, klar. Also das ist, da haben wir es dann damit zu tun, dass es eine Assoziation sich herstellt von einem Lied, was gar nicht in der Situation unangenehm gewesen sein muss, was aber einfach immer da war und was man damit assoziiert. Genau. Und wenn es später zurückkommt, hat man eine Assoziation, die man nicht unbedingt gerne möchte, weil man nicht unbedingt, weil es nicht die schönste Zeit im Leben war und auch nicht unser Lied, sondern, ne? So, jetzt bei Musikfolter haben wir es natürlich mit schweren Traumatisierungen zu tun, und da ist es eh so, dass es sowas wie spezifische Trigger gibt, die Flashbacks auslösen. Also sozusagen Momente, von dem die Leute in der Foltersituation ausgesetzt waren, die wiederkehren in anderen Situationen. Das kann man nicht voraussagen, was das ist. Das kann eine Farbe sein, das kann ein Geruch sein, das kann sein, dass einem jemand zu nahe kommt, was auch immer. Und die Leute sind sozusagen plötzlich mit einem Flashback wieder in der Situation ihrer Folter und ihres Gefoltertwerdens. Und dann ist es natürlich, wenn man das und man muss eben auch sagen, natürlich zielt Folter auch auf dauerhafte Traumatisierung, die genau so funktioniert. Wenn man dann berücksichtigt, dass Musik etwas ist, dem man ständig auf Schritt und Tritt und überall begegnet, dann wird das Ganze nochmal ein bisschen perfider. Also man kann sicher sein, dass die Stücke, die Leute da gehört haben, bei ihnen solche Flashbacks auslösen werden. Das sind ja dann oftmals irgendwelche populären Sachen gewesen, die man vielleicht auch einfach nochmal so im Radio hört. Man kann sich auch vorstellen, das weiß ich nicht, dass es eine bestimmte Art von Musik ist, die solche Flashbacks auslöst. Oder vielleicht ist es Musik als solche, die sowas auslöst. Also das geht wahrscheinlich ein bisschen weit, aber eine bestimmte Art von Musik kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Sodass es den Leuten fast unmöglich gemacht wird, diesen Auslösern sich zu entziehen, die da gesetzt worden sind, in einer Welt, die einfach nicht die Klappe halten kann, an öffentlichen Orten.
Da steckt also ganz, ganz viel an Dingen drin, die man noch besprechen und beforschen kann. Das ist wahrscheinlich auch das, was du machst. Oder was ist dein Forschungsansatz im Moment oder für die nähere Zukunft? Wo steigst du da ein?
Ich bin so ein bisschen weggegangen von der Musik als alleinigem Fokus. Also das Buch, was ich geschrieben habe, war ja tatsächlich eine Musikästhetik sozusagen oder beschäftigte sich mit Musikästhetik. Habe dann jetzt allgemeiner ästhetischen Fragen zugewendet. Also auch was zur bildenden Kunst, zu Kunst und Zeitlichkeit und so. Und was jetzt gerade mich beschäftigt, wo ich jetzt auch ein Seminar zu machen mit Klaus Volkenand, mit unserem Professor hier für Kunstwissenschaft, ist die Frage von Autonomie oder Intervention. Also Autonomie der Kunst, Kunst als etwas, was in einem geschützten und abgetrennten Rahmen stattfindet und sich vor allem mit sich selbst beschäftigt. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Ne? Das ist der klassische Begriff von Autonomie und autonomer Kunst. Also eben die Musik, die wir da bei den Wittener Tagen zu hören kriegen. oder Kunst, die meiste Kunst, die wir in Museen sehen. Oder Kunst, die sozusagen eine gesellschaftliche Rolle wahrnimmt, aufnimmt, annimmt und dann tatsächlich irgendwas tut. Also engagierte Kunst klassischerweise, heutzutage wäre es eher der Begriff der Intervention, der da so ins Spiel zu bringen wäre. Also Kunst, die sich einsetzt, die irgendwas da draußen in der Welt, wenn man so will, macht. Und die Frage Autonomie oder Intervention, Autonomie oder Engagement, was ist die gesellschaftliche Rolle von Kunst, ist eigentlich eine, die die Kunst seit vielen Jahren beschäftigt, seit es sowas gibt wie die Autonomisierung der Kunst und der Musik. Und das jetzt nochmal ganz besonders virulent wird. Also jetzt auf der Documenta, also letzte Documenta war extrem in der Richtung, also Kunst, die sozusagen explizit sozial, also gesellschaftlich wirken will und auf gesellschaftliche Fragen antwortet.
Das tut, was du gerade gemacht hast, den Zeigefinger auf etwas richtet.
Ja, genau. Mhm. Und jetzt war gerade die Biennale in Berlin, da gab es vorher so Manifeste von dem Kurator, der genau das sagt, die Kunst muss jetzt aus ihrem Ghetto raus und in der wirklichen Welt intervenieren und so. Und das ist natürlich, das ist irgendwie, denkt man sich, naheliegend, auf der anderen Seite ist es aber auch problematisch. Also die Frage ist, was kann Kunst denn da eigentlich und was macht sie denn da eigentlich? Was hat sie denn da eigentlich zu suchen? Hat sie denn da wirklich was, hat sie ja nicht mehr zu verlieren als zu gewinnen? Und das sind so Fragen, die mich gerade ein bisschen beschäftigen. Gerade wenn man aus der Musik kommt und aus dieser ganzen Autonomie und diesem ganzen Absoluten, die Frage, wo bleibt denn die Welt? Was für eine Rolle spielt die? Und wie bewegt sich Musik eigentlich in der Welt? Und dann eben nicht nur Musik, sondern auch bildende Kunst, andere Kunstformen, Performance, was auch immer.
Aber kann man das denn wirklich sagen? Der Ausspruch, Musik muss in die wirkliche Welt, heißt ja, dass es neben der wirklichen Welt noch eine andere Welt gibt, in der sich die Musik dann irgendwie tummelt. In dieser nicht wirklichen Welt bewegen sich ja aber auch Menschen, die ihre Eindrücke aus der wirklichen Welt mit hineinnehmen und ja auch nicht anders können. Ja. Also wenn ich heute auf der Straße ich werde Augenzeuge eines Verkehrsunfalls und das regt mich emotional an und setze mich abends als Komponist ans Klavier und versuche was zu schreiben, das wird ja nicht davon unbeeinflusst bleiben, oder?
Genau, das ist völlig richtig. Und auch das gilt natürlich auch, das Gleiche gilt auch für die Hörer. Jetzt kann man sagen, die werden abgelenkt, die können nicht mehr ordentlich zuhören, aber das ist ja nicht alles, sondern sie bringen natürlich tatsächlich Kontexte mit rein. Also der Komponist bringt Kontexte rein, die Situation, die Interpreten und die Hörer. Und sowas wie, also das wäre sowieso etwas, was ich sagen würde, sowas wie absolute Musik und wirklich autonome Kunst hat es eh nie gegeben. Gibt es überhaupt nicht. Also eine Musik, die mit der Welt nichts zu tun hat sozusagen. Mhm. Trotzdem macht es natürlich einen Unterschied, zu sagen, ich schreibe, also ich jetzt nicht, aber ein Stück für Streichquartett, ein kammermusikalisches Stück, was auf den Wittner Tagen aufgeführt wird, bei dem erstmal überhaupt nicht ersichtlich ist, wie sich diese Musik auf die Welt bezieht oder was sie mit ihr zu tun hat. Sie kommt auch nicht in ihr vor außerhalb dieses Konzertsaals. Das Stück wird vielleicht sogar nie wieder gespielt, außer da jetzt. Vielleicht gibt es eine Aufnahme dann davon, dann kaufen sich Leute die CD, hören das zu Hause bei unterschiedlichen Gelegenheiten, aber sozusagen die Berührung ist unter Umständen minimal. Mhm. Versus Musik, die, weiß ich nicht, Hans Eisler, der Schönberg-Schüler war, also sozusagen bei dem größten Revolutionär der Musik des 20. Jahrhunderts, der nun einen emphatischen Begriff von Autonomie und der Musik hatte, ist dann zu was völlig anderem gekommen, nämlich zu einer Musik, die explizit als Engagement, als Intervention gedacht ist. Hat ja dann zum Beispiel auch die Nationalhymne der DDR geschrieben. Mhm. Das ist ein, also da ist schon eine sehr große Spannweite dazwischen. Auch wenn du absolut recht hast, indem du sagst, wirkliche, vollständige Losgelöstheit gibt es nicht.
Mhm. Manchmal passieren wahrscheinlich auch ganz verrückte Sachen, wo sich Dinge dann in die Öffentlichkeit hineinbrechen, obwohl es vielleicht gar nicht so intendiert gewesen ist. Ich habe vor Jahren gab es doch mal dieses kleine Krokodil, dieses Schnieschna-Schnappi-Geschichte, das hat wahrscheinlich irgendjemand für sein Kind einfach nur da hergeschrieben und plötzlich war das auf allen Klingeltönen und in allen möglichen Situationen zu hören. Also ich sehe ein sehr, sehr interessantes Gebiet. Ich packe hier meine Zettel mal langsam wieder ein, weil wir doch langsam zum Ende kommen sollten. Christian, für den Einblick, den du mir jetzt gegeben hast hier über die über den Umgang mit Philosophie, mit Ästhetik, mit Phänomenologie und der Musik und auch was Schmerz angeht, das haben wir auch angesprochen. Ganz herzlichen Dank. Möchtest du noch irgendwie einen letzten Gedanken loswerden, der dir vielleicht gerade durch den Kopf geht? Wir haben natürlich jetzt schon so viele auch Zukunftsaspekte abgefragt. Wahrscheinlich ist das fast alles schon gesagt.
Es ist natürlich weit davon entfernt, dass alles gesagt ist. Es hängt mir noch so ein bisschen nach, dass du gerade gesagt hast, du hättest das mit der Phänomenologie noch nicht so richtig verstanden.
Oh.
Aber ich kann es jetzt auch nicht nochmal ganz kurz erklären. Nein, nein. Es ist tatsächlich, also sagen wir mal so, wenn man sich mit Philosophie beschäftigen will, braucht man Zeit und die Bereitschaft, irgendwie was zu investieren. Aber man sollte so Dinge auch auf jeden Fall Leuten nahebringen können, die das nicht, die sozusagen nicht Profis sind und es auch nicht werden wollen. Ich meine, sonst könnten wir auch kein Studium keine Philosophie im Studium Fundamentale machen. Mhm. Insofern ist das immer eine wichtige Frage sozusagen. Kann ich das jemandem erklären, was ich da mache, der damit eigentlich nichts zu tun hat? Wohl wissend, dass ich das in seiner ganzen Komplexität und seiner ganzen Tiefe natürlich nicht einfach so erklären kann. Sonst wäre es irgendwie komisch. Also das wäre, wenn das tatsächlich was wäre, was jeder mal eben so machen könnte, das wäre irgendwie auch, wäre die Sache unangemessen. Aber trotzdem. Ja, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ich werde weiter mit der Frage beschäftigt sein. Aber das ist immer also die Frage, was eigentlich Phänomenologie ist, ob man das kurz sagen kann, die kriegt man öfter gestellt. Und ich habe ja auch sofort Nein gesagt,
genau.
Um dann doch anzusetzen. Aber nein. Du
hast dich verleiten lassen. Ja. Und ich habe ja den Vorteil, dass ich diese Aufzeichnung nochmal hören kann. Und dann kann ich in aller Ruhe nochmal hören, was du da gesagt hast. Vielleicht verstehe ich es ja beim zweiten Mal hören. Dann sofort. Dann machen wir hier ein Ende. Ich danke dir noch einmal ganz herzlich. Jetzt muss ich sagen Juniorprofessor, aber PD, Doktor Christian Grüni.
Oh. Ja.
Mit dem habe ich gesprochen im Rahmen des DKG-Podcasts, die Episode Nummer 12. Und es ging um die Veranstaltung Musik als Material, aber wir haben über ganz viele andere Aspekte des Lehrstuhls und der Musik und der Phänomenologie im Besonderen auch noch gesprochen. Danke schön fürs Zuhören und nochmal danke dir und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Martin.